Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Freue mich auf ein neues, spannendes Thema. Ja, heute wird es wieder mal um Langlebigkeit gehen. Ne? Wir haben da wieder mal was vorbereitet, weil wir wollen ja, und das ist ja auch dein Ziel, ne, 120 werden.
Genau.
Aber wir wollen nicht im Sessel geschoben werden. Wir wollen ja noch auf dem Golfplatz stehen. Oder du möchtest ja natürlich immer noch deine 10 Kilometer, 20, was auch immer du da noch schaffst. Ja? Also der Weltrekord im Marathon bei den 100-Jährigen liegt bei 8 Stunden und ich glaube 15 Minuten.
Irgendwie sowas. Und es hat so ein 100-jähriger Inder hat den gelaufen. Mhm. Das ist wirklich beachtlich. Und ja, mal schauen, ob wir beide mit 100 noch einen Marathon laufen. Dich wollen wir ja noch motivieren zu einem ersten, beziehungsweise nicht dich, sondern ich muss dich noch zu einem ersten Marathon motivieren. Das schaffe ich auch noch. Also ist ja eine psychologische Geschichte, mentale Sache.
Ja, du weißt ja, ich bin ein Spieler, ne? Also wenn du mir einen Ball vor die Nase legst, dann fange ich an zu laufen.
Ja, aber vielleicht
Laufschuhe, schwierig.
Aber wir können das ja kombinieren. Es gibt ja auch Leute, die so sich verkleiden und sowas. Und da gibt es auch Leute, dann nehmen wir bei dir den Tennisschläger dazu und dann kannst du so einen Ball 42 Kilometer auf dem Tennisschläger balancieren, weißt du so?
Jonglieren, ja.
Ja, schauen wir mal. Aber genug jetzt von uns berichtet. Jens, du hast es gesagt, wir haben ein spannendes Thema und wir haben auch wieder einen alten Bekannten, der dieses spannende Thema quasi entdeckt hat. Worum soll es heute gehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Heute ist unser Thema Spermidin. Ja, was ist das? Also was es genau ist, werden wir gleich noch klären. Aber erstmal ganz kurz ein kleines bisschen aus der Historie. Wo kommt's her? Alter Bekannter, habe ich gerade gesagt. Antonie van Leeuwenhoek. Den hatten wir schon mal erwähnt hier, weil er quasi die Mikroskope erfunden hat. Ganz einfache, primitive Mikroskope. Und dieser Antonie van Leeuwenhoek, der hat 1678 die sogenannten Polyamine entdeckt. Und Spermidin ist eins dieser Polyamine. Und wie hat er das gemacht? Im Prinzip durch einen Zufall. Dann können wir auch direkt mal klären, wo der Name herkommt. Na klar, jeder assoziiert das irgendwo direkt mit dem menschlichen Sperma. Und es ist halt wirklich so, das kommt daher, weil das Sperma ist halt irgendwann mal zum Trocknen stehen gelassen worden und hat dort dann über mehrere Tage kristalline Substanzen gebildet. Und er hat das unter einem primitiven Mikroskop beobachtet. Und heute weiß man, dass es sich dabei um ein sogenanntes Spermin-Phosphatkristall gehandelt hat. Und da man die nun mal als erstes im Sperma entdeckt hat, wurde diese Substanz halt Spermin genannt. So, das soll es eigentlich mal als Einstieg mal gewesen sein zu unserem Thema, das wir heute vorhaben. Jens, und jetzt bist du im Spiel. Spermidin ist also ein körpereigenes Polyamin. Und jetzt müssen wir mal auflösen, was sind Polyamine, was macht Spermidin? Das ist ganz spannend. Und da nehmen wir euch mal mit da draußen auf eine spannende Episode heute. Jens. Was ist ein Polyamin? Was macht Spermidin?
Ja, ich kann vielleicht noch einen Namen ergänzen. Wir sind ja auch noch mal so ein bisschen historisch unterwegs. Da gibt es noch einen Herrn Philipp Schreiner. Und der hat 1870 diese stickstoffhaltige Basis Spermin isoliert, wie du gesagt hast, aus Sperma. Und ja, nach heutigen Erkenntnissen, also Stand heute, das kann sich sehr schnell verändern, dadurch, dass die Wissenschaft natürlich immer weitergeht. Aber Stand heute kommt dieses Spermidin in allen lebenden Organismen vor und in allen Körperzellen und ist hier auch ganz eng mit dem Zellwachstum letztendlich assoziiert. Und was interessant ist, umso stärker der Stoffwechsel gepusht wird, umso stärker produzieren wir offensichtlich auch Spermidin. Also wenn der Motor so richtig hochfährt, ja, dann fährt auch unsere Spermidinproduktion hoch. Warum das so ist, da können wir gleich noch ein bisschen spekulieren. In jedem Fall ist es so, Stoffwechsel geht hoch, Spermidin geht hoch, Stoffwechsel geht runter und Spermidinproduktion geht auch wieder runter. Was natürlich dann im zunehmenden Alter weniger wird. So, da ist jetzt die Frage, ist das jetzt ein natürlicher Alterungsprozess oder ist das einfach ein statistischer Wert aufgrund der Tatsache, dass man eben mit zunehmendem Alter sich weniger bewegt, sich weniger intensiv bewegt, weniger Stoffwechsel produziert, zum Beispiel im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann sich auch nicht mehr raustraut, ja, da wo wir richtig den Stoffwechsel ankurbeln, wenn wir bei 30 Grad Tennis spielen oder in deinem Fall dann laufen gehen oder vielleicht auch mal hier und da einen kleinen Sprint machen durch den Wald. Ja, und die Faktoren letztendlich, die den Spermidinwert steigen lassen im Körper, sind auf der einen Seite Wachstum, aber auch Schwangerschaft und Reparatur von Muskelzellen. Also wenn wir nach hochintensiven Belastungen, jeder kennt von uns den Muskelkater, ne, wenn Muskelgewebe zerstört wurde, dann spielt hier Spermidin eine große Rolle, aber auch bei der Regeneration von Erythrozyten, von roten Blutzellen. Rote Blutzellen, wissen wir ja, erneuern sich etwa alle 120 Tage, haben also eine Überlebensdauer von etwa 3 Monaten. Und Spermidin spielt auch hier eine Rolle, aber auch nach Blutverlust oder bei Anämiezuständen, bei Blutarmut oder eben auch nach höheren, nicht nach höheren, nach längeren Höhenaufenthalten kann das auch passieren. Und was interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass durch Erkrankungen, das ist bei einigen Erkrankungen auch nachgewiesen, Rheuma, Colitis, Hauterkrankungen wie Ekzeme oder Psoriasis, dass da auch die Spermidinproduktion nach oben geht.
Und du sagst es ist ja gerade, ne? Also der Spermidinspiegel geht nach oben. Und ja, das ist halt interessant, was wir auch immer sagen: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das heißt also, sich mal bewegen, dann geht der Spermidinspiegel nach oben. Also, wie du es gerade gesagt hast, mal durch den Wald, vielleicht auch mal einen Sprint, mal sich einfach bewegen, sportlich betätigen, selbst ein schneller Spaziergang tut da einfach gut, um den Spermidinspiegel etwas zu erhöhen. Jens, du hast aber jetzt noch, haben wir gerade besprochen, in einer kleinen Vorbesprechung ganz interessante Studien mitgebracht, weil Spermidin zunehmend in den Fokus der Wissenschaft, in die Wissenschaft rückt, in den Fokus rückt. Und da hast du uns einige interessante Studien mitgebracht, was es dazu zu sagen gibt. Und nimm uns doch einfach mal mit und dann schauen wir mal, was Spermidin noch so alles kann.
Ja, Spermidin ist wieder in den Fokus geraten, durch die Longevity-Forschung. Also durch die Forschung der Langlebigkeit. Wir haben ja schon einige Podcast-Sendungen auch zu diesem Thema gemacht. Und das Spermidin ist aufgefallen, weil es ein CR-Mimetikum ist. Was heißt das? Das ist ein Caloric Restriction Mimetikum. Das heißt, es ahmt sozusagen das Fasten nach. Und da gibt es ja nicht nur Spermidin, da gibt es auch andere Substanzen, die das können. Die haben wir auch zum Teil schon thematisiert. Zu dieser Gruppe vielleicht noch ergänzend, da gibt es verschiedene Polyamine, die Vorläufersubstanz, Spermin, aber auch Putresin. Und interessant, dass es auch im Darm produziert wird. Und dieses Spermidin wirkt als sogenannter Autophagie-Induktor oder auf Englisch Inducer. Also es sorgt dafür, dass in den Körperzellen sozusagen diese Autophagie-Prozesse angekurbelt werden. Auf Plattdeutsch gesagt, dass die Putzkolonne mal durch die Körperzellen durchgeht, den ganzen Schrott mal abräumt, ja, die ganzen Zellorganellen, die verbraucht sind, damit die Zelle dann nicht abstirbt, wird erstmal groß reine gemacht und dann werden neue, zum Beispiel Mitochondrien, gebaut. Und die Mitophagie, das ist jetzt ein Sonderphänomen der Autophagie, ja, das Abbauen alter, dysfunktionaler Mitochondrien und der Aufbau eben von neuen Mitochondrien ist hier auch nochmal zu nennen, weil da kennen wir ja die beste Möglichkeit, um auch die mitochondriale Kapazität zu steigern. Das ist ja das, Axel, was du den ganzen Tag machst. Ne? Morgens laufen gehen, abends laufen gehen, mal so nebenbei, am Wochenende noch Marathon.
Ja, also ihr hört Spermidin, ganz interessantes Phänomen, ganz interessanter Stoff bei uns im Körper. Jeder hat ihn, jeder braucht ihn. Und wir können ihn erstmal durch Bewegung steigern. Jetzt geht es aber weiter, Jens. Man hat das natürlich auch untersucht. Und was hat man da Interessantes rausgefunden? Es gibt mehrere Studien dazu, die man in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten schon durchgeführt hat. Und die Ergebnisse hat man dann nach mehreren Jahren dann jetzt auch publiziert. Eine letzte Studie aus dem Jahr 2018, Jens. Und da hast du ganz, ganz viel zu erzählen gerade.
Ja, man sieht, wenn man in die Literatur guckt, was ich ja fast täglich mache, um immer wieder auch Themen zu recherchieren, wie ist der Stand der Dinge, dass da die Publikationsanzahl wieder steigt. Ja, also es ist durch diese Longevity-Forschung wieder in den Fokus gerückt und man sieht, dass Spermidin nicht nur in Modellorganismen, also in Tierstudien mit zunehmendem Alter abnimmt, sondern auch in bestimmten Zellen abnimmt, wie zum Beispiel Monozyten. Monozyten, die Teil des Immunsystems sind, oder roten Blutkörperchen, wie gerade schon erwähnt. Und dann wiederum interessanterweise ansteigen, wenn Zellstress aufkommt. Ja, altersbedingte Erkrankungen. Erkrankungen produzieren Zellstress. Jeder hat schon mal was von oxidativem Stress gehört. Dann wird offensichtlich Spermidin produziert. Und das produzieren wir auch über die Atmung. Ja, also wenn wir mehr atmen, wenn wir uns intensiv belasten, bewegen, ja, dann haben wir auch mehr oxidativen Stress. Auch ein großes Thema im Bereich der Sporternährungsforschung. Ja, inwieweit wir mit Antioxidantien dort sinnvollerweise arbeiten, um diesen Adaptationsprozess nach der Belastung nicht zu stören. Das ist ein offenes Thema. Wissen wir noch gar nicht so ganz genau, wann ist so dieses Nutrient Timing. Also wann setzen wir beispielsweise Antioxidantien sinnvollerweise ein, ohne jetzt diesen Adaptationsprozess, den ja jeder vom Muskelaufbau beispielsweise auch kennt, dann zu stören. Ja, und da gibt es einen relativ frischen Review-Artikel. Review-Artikel sind immer so wissenschaftliche Artikel, die den Stand der Forschung so ein bisschen zusammenfassen. Also was wissen wir Stand heute? Und man kann heutzutage auf jeden Fall schon mal behaupten, dass Spermidin ein Mittelchen ist, um eine sogenannte Geroprotektion zu betreiben. Ja, was heißt Geroprotektion? Das ist im Prinzip, zielt jeder Geroprotektor darauf ab, die Grundursache des Alterns und altersbedingte Erkrankungen zu verlangsamen oder auch zu bekämpfen. Ich mag dieses Wort bekämpfen nicht so gerne. Also sagen wir mal, die Beschleunigung rauszunehmen. Und da gibt es ja einige Stoffe, die wir kennen. Neben Spermidin ist das zum Beispiel auch Melatonin, unser Schlafhormon, oder auch Rapamycin, was ja mal auf den Osterinseln gefunden wurde, als Substanz, die von bestimmten Bodenbakterien produziert werden. Und die nutzen wir ja heute, um zum Beispiel Transplantatabstoßung zu vermeiden. Da wird dann halt ein Medikament gegeben, wenn man jetzt eine neue Niere bekommt oder was auch immer. Neue Herzen werden ja inzwischen verbaut, neue Lungen werden verbaut, etc. Und da kann man ja eine relativ lange Zeit auch heutzutage mit überleben. Ja? Wenn man so denkt, die erste Herztransplantation, wann war das? So eine ganz berühmte damals in Südafrika von dem Bernard hieß er, glaube ich, dieser Herzchirurg. Und naja, immerhin haben die Leute ein paar Tage überlebt oder ich glaube, es war nicht mehr wie eine Woche. Und das ist ja heute, wenn man so 40 Jahre weitergeht, schon wirklich sensationell verbessert worden. Naja, das nur so mal am Rande. Wir haben ja in der Altersforschung haben wir 9 beziehungsweise inzwischen 12 Zeichen der Alterung. Nur um mal so ein paar zu nennen. Erschöpfung der Stammzellen. Gestörte interzelluläre Kommunikation, also die Kommunikation zwischen den Zellen selbst. Dann die zelluläre Seneszenz, heißt, wie lange so eine Zelle dann tatsächlich überlebt, bis sie sich dann verabschiedet. Thema, was wir auch nochmal speziell nochmal besprechen sollten, ist die mitochondriale Dysfunktion. Also warum funktionieren die Mitochondrien nicht mehr? dann eine deregulierte Nährstoffwahrnehmung, dass unsere Zellen, unser Darm und das ganze Verdauungssystem nicht mehr so gut auf die Nährstoffe reagiert. Dann epigenetische Veränderungen, auch ein spannendes Thema. Abnutzung der Telomere. Telomere sind so die Endkappen, die Schlusskappen der Chromosomen. Ja, also Zellen können sich ja immer nur so und so häufig teilen. Und wenn sich diese Telomere abnutzen, dann ist irgendwann die Teilungsfähigkeit auch zu Ende. Dann gibt es auch noch das Thema Verlust der Protease, Proteostase, sorry. Das ist also, dass die Proteine, die in den Liposomen gebaut werden, dass die nicht mehr so optimal funktionieren. Also mal ein Beispiel, wir bauen im Alter dann plötzlich Enzyme, die nicht mehr so richtig passen, die also in der Biochemie nicht mehr so richtig zusammenpassen. Und dadurch kommen natürlich dann auch biochemische Wege aus dem Rhythmus, ja, können also bestimmte Metaboliten können nicht mehr entsprechend gebildet werden, Proteine nicht mehr gebildet werden und so weiter und so fort. Das ist dann tiefste Biochemie, wollen wir nicht jetzt nicht stärker darauf eingehen. Aber es gibt inzwischen eben auch noch weitere Zeichen der Alterung, wie zum Beispiel der Darm, das Mikrobiom, jetzt auch identifiziert, weil im Alter sich das Mikrobiom eben auch verändert. Wir wissen eben immer noch nicht so ganz genau, ob das jetzt die Alterung ist oder ob das der Lebensstil im zunehmenden Alter ist. Das ist natürlich immer noch auch im Fokus der Forschung. Ja, wir kommen zurück zu Spermidin. Also was wir heute wissen über Spermidin ist, das wissen wir aus zum Beispiel Tierforschungen, wenn man mit Nagetieren arbeitet, dass man eine Zufuhr über das Trinkwasser, wenn man das lebenslang generiert bei Nagetieren, dann verlängert sich dort das Leben. Das ist schon eine spannende Erkenntnis. Übertragen auf den Menschen ist natürlich schwierig, weil wir leben halt nur mal 80 Jahre und da müsste man eine sehr, sehr lange Forschungsreise gehen. Aber die Mechanismen werden dadurch natürlich immer klarer. Wir wissen, dass Spermidin die Blut-Hirn-Schranke passiert. Wir wissen, dass es die Insulin- und die IGF-1-Signalübertragung verändert, verbessert in Anführungsstrichen. Wir wissen heute, dass, wissen wir aus Kohortenstudien, dass umso mehr, Kohortenstudie muss man vielleicht nochmal kurz erklären, was ist das? Das ist also eine große Populationsstudie, wo man sich dann entsprechend die Daten rauszieht. Es gibt ja überall auf der Welt große Kohortenstudien, wie zum Beispiel die Krankenschwesterstudie. Da werden dann seit, ich glaube, 70, 80 Jahren immer wieder an einer Stelle Krankenschwestern untersucht. Das macht man dann meistens mit Fragebögen. Und da hat man aus zwei europäischen Studien sich Spermidin mal angeguckt und hat gesehen, dass das mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert ist. Mit einer geringeren Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und auch kognitiven Dysfunktionen. Also zum Beispiel Stichwort Alzheimer. Kommen wir später nochmal dazu. Und dass auch in Zahlen ausgedrückt offensichtlich eine ständige Spermidinzufuhr von außen mit einem Gewinn an Lebensjahren assoziiert ist. Na, da gibt es eine Studie, die zeigt, 5,7 Jahre haben die berechnet, die wir offensichtlich durch Spermidinzufuhr, werden ja gleich noch klären, wie wir das machen können, dort an Lebensjahren gewinnen können. Und bei 100-Jährigen, da finden wir beispielsweise einen relativ hohen Spermidingehalt. Und zwar den Gehalt, den wir auch bei 30- bis 50-Jährigen finden. Wie die das machen, ist jetzt eine andere Frage, warum die so viel Spermidin produzieren oder essen die so viele spermidinhaltige Lebensmittel? Fragezeichen. Auf jeden Fall, was wir heute wissen, ist, dass Spermidin eine hochinteressante Substanz ist, wenn es um das Volumen des Hippocampus geht. Und der Hippocampus, muss man vielleicht kurz erklären, im Mittelhirn ist dafür verantwortlich, dass wir Neuigkeiten, Dinge, die wir gerade lernen, die wir aufnehmen, die wir dann aber auch ins Langzeitgedächtnis konsolidieren müssen, dass genau an der Stelle das Volumen mit zunehmendem Alter entsprechend auch abnimmt und in nicht mehr in der Lage sind, dann entsprechend Gedächtnisinhalte zu konsolidieren, also zu übertragen in den Neokortex. Dafür braucht man auch ein paar Neurotransmitter, wollen es nicht zu kompliziert machen, aber Neurotransmitter wie zum Beispiel den Brain-Derived Neurotrophic Factor. Und da macht natürlich der Axel hier alles richtig, indem er täglich laufen geht, weil das ist der beste Stimulator für die Aktivierung dieses Neurotransmitters. Und deswegen, liebe Zuhörer, kann sich der Axel auch so unfassbar viel merken.
Ja, nicht nur deshalb, Jens, weil jetzt kommt nämlich noch eine Ergänzung. Du hast es gerade gesagt, Hippocampus. Und der Hippocampus kann deshalb so gut Sachen ins Langzeitgedächtnis oder schreibt Sachen ins Langzeitgedächtnis, genau dann, wenn er ausreichend Schlaf hat. Das ist ja auch noch ein Thema, das wir noch auf der Uhr hatten oder auf unserer Liste hatten, hier mal einen Podcast zu machen. Deshalb, also ist es wirklich angeraten, nur als kurzer Einwurf hier, wollen jetzt nicht über Schlaf sprechen, aber genau um solche Mechanismen auch auszulösen, ist halt wirklich ein Schlaf unwahrscheinlich wichtig, denn nur im Schlaf, in einer ganz entspannten Phase, kann der Hippocampus halt in das Langzeitgedächtnis die Sachen, die man tagsüber verarbeitet hat oder erlebt hat, auch verarbeiten. Und von daher ist es auch sehr gut, sich abends die ganzen Devices, also Handy, Tablet, das mal aus der Hand zu legen, damit auch das Gehirn zur Ruhe kommt und genau diesen Mechanismus schafft, um am nächsten Tag wieder, dass der Hippocampus wieder Sachen aufnehmen kann, weil der hat nur eine begrenzte Speicherkapazität. Und von
Manche
daher.
Leute denken ja, da habe ich auch immer mal wieder Kunden, ne? Die denken, man kann das immer weiter, ne? 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden am Tag arbeiten und man wäre dann noch effizient und effektiv und alles Quatsch. Totaler Quatsch.
Quatsch. Alles Quatsch, auch für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die gerade noch studieren oder die irgendeine Prüfung vor sich haben. Es bringt überhaupt nichts, vor einer Prüfung, wo man eh angespannt ist, die ganze Nacht noch durchzulernen und zu denken, dass man dort noch mehr Wissen in seinen Kopf reinkriegt, das man am nächsten Tag abrufen kann. Da ist eher das Gegenteil der Fall, weil man
Genau.
kriegt halt nicht mehr rein und hat dann dementsprechend nicht
Viel
so viel.
schlauer, Axel, ne, ist natürlich spazieren zu gehen oder eben wie du das machst, ja, die Schuhe zu schnallen und dann einfach mal so einen Zehner zu laufen oder, naja, du übertreibst das natürlich auch ein bisschen mit deinen 42, ich glaube 195 Meter,
95.
ne?
Ja.
Okay, aber das ist natürlich, weiß ich gar nicht, wie bei Marathonläufern das ist, ob man nicht hier auch eine physiologische Grenze hat, wo man vielleicht auch nicht weniger BDNF produziert. Ist mir jetzt studienmäßig nicht bekannt, aber könnte ich mir vorstellen, dass es da so eine optimale Dosis an Laufen gibt, die vielleicht nicht unbedingt bei 42 Kilometer liegt.
Denke ich mir auch, weil es ist wohl so, also da hast du recht. Und es gibt Studien, die ja auch zeigen, also jetzt für alle die hier zuhören und auch mal Marathon laufen wollen, also es ist nicht nur ein Vergnügen, also man muss schon Spaß dran haben. Und es gibt da auch Studien, die zeigen, dass zum Beispiel das Immunsystem nach einem 42-Kilometer-Lauf auch richtig runtergefahren ist. Und von daher glaube ich auch, wie du sagst, dass es da wahrscheinlich beim Marathon wir uns da nicht im Optimum bewegen, von dem wir immer auch sprechen.
Ja,
Aber
es
lass
ist
uns.
eher hochgefahren, ne, und fällt dann halt ab. Das ist dieses berühmt-berüchtigte Open-Window-Phänomen. Ja, deswegen, ne, 12, 24, 48 Stunden danach, nach dem Marathon natürlich aufpassen, dass man da nicht in die Infektionsfalle läuft. Und, aber wir kommen nochmal zurück zu Spermidin. Also es wäre vielleicht schlau, hier so ein bisschen Weizenkeimextrakt zu essen, denn offensichtlich, und das hat eine 12-Monats-Studie gezeigt, wird die Gedächtnisleistung dadurch verbessert. Aber es kommt noch viel besser, zum Beispiel auch die Supplementierung von deinem Lieblingsnahrungsmittel, Axel, Natto, was du ja so gerne auch selber produzierst. Wir haben eine Podcast-Folge gleich am Anfang, glaube ich, zu Natto gemacht.
Auf jeden Fall, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, reinhören. Natto
Unbedingt, unbedingt.
ist wirklich
Sehr,
der.
sehr wichtige Informationen, weil Natto hat natürlich auch noch ein paar andere Aspekte. Naja, aber Natto scheint eben auch entzündungshemmend dadurch zu wirken, dass es Spermidin enthält. Und man hat dann auch gesehen, dass es auch im Darm produziert wird, auch interessant, ne? Und ist sogar in der Lage, Blutdruck, Herzfrequenz, auch die Endothelfunktion, also die Funktion der Gefäße und auch das Blutfettprofil hier nochmal zu verändern, zu verbessern. Und da gibt es Studien, die auch zeigen, dass die Krebsinzidenz geringer ist, dass die Darmkrebsinzidenz auch geringer ist, bei denen, die sehr viel Spermidin über die Nahrung aufnehmen. Auch das interessanter Aspekt. Ja, und wenn man das mal so zusammenbringt, unterm Strich, dann stellen wir fest, dass es also bei allen so in allen Säugetieren vorkommt, in allen Säugetierzellen und sehr wenig bis gar keine Nebenwirkungen hat, wenn man das über die orale Zufuhr. Man kann es sicherlich auch mal ein bisschen übertreiben und dann passiert auch nichts. Also Spermidin unterm Strich hat für die Gesundheit vielfältige Vorteile. Sogenannte translationale Studien. Das sind Studien, die aus der Grundlagenforschung in die Anwendungs-, in die klinische Forschung übergehen. Auch die haben keine Nebenwirkungen gezeigt, und zeigen eigentlich immer besser. Und das werden wir in 15 Jahren dann natürlich logischerweise auch noch mehr wissen darüber, dass kognitive Funktionen verbessert werden, vermutlich dadurch, dass man auch die Entzündungsprozesse reduziert insgesamt, auch im Bereich des zentralen Nervensystems. Und deswegen, wir haben ja diesen Autophagie-Effekt angesprochen, deswegen können wir auch zusammenfassend wirklich sagen, Spermidin ist eine Anti-Aging-Substanz, sinkt in den meisten, aber nicht in allen Gewebearten und nicht bei allen Tierarten während des Alterungsprozesses. Also hier wäre auch nochmal spannend, nochmal in diese ganzen Lebensstilstudien zu gehen und zu schauen, ob man mit bestimmten Lebensstileinflüssen den Spermidingehalt hochhalten kann. Wir wissen, dass bei Tierarten Spermidin die Lebensspanne erweitert und auch die Gesundheitsspanne, was ja auch nicht uninteressant ist. Altersbedingte Beeinträchtigungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitive Dysfunktion, alles ist mit Spermidin assoziiert. Und wir haben also die Biochemie von Spermidin inzwischen ganz gut verstanden. So, von daher wird man irgendwann auch auf die Idee kommen, und es gibt sie ja schon als Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht es auch zu kombinieren mit Medikamenten, weil ja die Medikamente auf Ebene des Gehirns jetzt auch nicht wahnsinnig gut funktionieren, wenn man an Serotonin wieder Aufnahme hämmert oder andere Dinge denken. Ist das sicherlich Zukunftsmusik, aber mal schauen, was da entsprechend bei rauskommt. Es ist absolut sicher. Ja, also wer auch hier mal zu einem Nahrungsergänzungsmittel greift, der wird da keine Probleme mit haben. Und die Bioverfügbarkeit ist sehr, sehr hoch. Auch das ist eine wichtige Information. Also wenn wir es oral aufnehmen, wird sehr viel von dem Spermidin auch über den Darm entsprechend aufgenommen. Und wir hatten ja gerade erwähnt, dass die Kognition hier sehr interessant ist für die Forschung vor allen Dingen. Denn man hat gesehen, dass an Tiermodellen, beispielsweise bei Drosophila oder Fruchtfliegen, dass eine Zufuhr von Spermidin über die Nahrung Demenz entgegenwirkt. Und da hat eine Grazer Forschungsgruppe dann auch nochmal bei Labormäusen bzw. Nagetieren nochmal geschaut, dass Spermidin sogar in der Lage ist, die Herzalterung zu verzögern. Ja, Herzerkrankung immer noch unser Killer Nummer eins. Und das geringste Erkrankungsrisiko, das geringste Herzerkrankungsrisiko war bei der Gruppe, die die höchste Aufnahme von Spermidin hat. Und über eine Studie bin ich natürlich sehr stark gestolpert. Die kam aus Berlin, nämlich von Forschern der Charité. Die haben interessanterweise anhand von Lungenzellen zeigen können. Axel, du wolltest was.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, jetzt, das ist so ein kleiner Spannungsbogen, den der Jens jetzt gerade beginnt. Aber jetzt muss ich eingreifen, weil da müsst ihr genau zuhören, weil wir berichten ja auch immer wieder über Studien und gehen ja auch immer ein bisschen kritisch in politische Diskussionen und auch in die Forschung und auch politische Institutionen rein. Und jetzt müsst ihr wirklich gut zuhören. Da hat man, also das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es ist einfach Wahnsinn, was dort rauskam und was man uns als Bevölkerung an Informationen quasi vorenthalten hat. Aber Jens, ich wollte
Ja,
dich nicht unterbrechen, aber den
ich habe ja
Spannungsbogen,
zu der
den musst
Zeit
du.
der Corona-Pandemie sehr viel kreuz und quer recherchiert. Ich habe viel nach Substanzen gesucht, die Immunschutz sein können. Ja, das war alles noch auch noch vor der Impfung. Und ja, in diesem Zusammenhang bin ich über eine Studie oder ja, nicht nur eine Studie, sondern da wurden auch mehrere gemacht und Forschern der Charité getroffen. Gestolpert, muss ich sagen, weil ich dachte, sie an, also ne, das Forscher der Charité, die man auch kennt, ja, die wir aus Funk und Fernsehen kennen, dass die sich daran beteiligt haben, zu schauen, wie zum Beispiel Lungenzellen, und Corona war ja nochmal eben eine Lungenerkrankung in der Hauptsache, was dieses SARS-CoV-2-Virus, wenn das Lungenzellen befällt, was da dann passiert. Und da hat man gesehen, dass das die Autophagie vermindert. Und dann hat man Spermidin dazu gegeben, um mal zu gucken, ob diese Autophagie sozusagen damit verbessert werden kann. Und siehe da, wenn man Spermidin dazu gibt, dann, und haltet euch fest, dann kann man die Viruslast um 85% senken. Und dann haben sie auch noch zeigen können, dass wenn man mit Spermidin behandelte gesunde Zellen, kann man vor einer Infektion deutlich schützen und die Virusvermehrung ist dort um 70% reduziert. Und dann habe ich mal auf das Jahresdatum geschaut, wann haben die das eigentlich untersucht? Und die Studie wurde 2021 publiziert, also vermutlich haben sie die 2020 abgeschlossen. Das heißt, 2020 haben sie eigentlich schon gewusst, dass sie damit die Viruslast deutlich reduzieren können. Und wir haben ja schon einiges in diesem Podcast auch geliefert, was die Viruslast reduzieren kann. Denken wir nur an den Podcast, da ging es
Um das
um das
Gurgeln,
Gurgeln, genau, um
genau,
das
um das
Gurgeln.
Gurgeln.
Also da ruhig auch nochmal in unseren Podcast-Listen mal nachschauen. Da haben wir auch das Gurgelprotokoll. Wir kommen ja jetzt auch wieder in den Herbst, kommen wieder in die nächste Infektionswelle. Und da ist es immer gut zu wissen, wie man sich da entsprechend schützen kann. Gerade wenn man, wie ich, selbstständig ist und seine Gesundheit braucht, weil man sich nicht mal eben einfach so krank schreiben lassen kann. Ja.
Ja. Aber Jens, jetzt noch ein Spannungsbogen und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt auch noch ein Name ins Spiel, der an der Charité mit an diesen Studien, an dieser Studie oder der Studien beteiligt war, den jeder unserer Hörer oder fast jeder unserer Hörerinnen und Hörer bestimmt schon mal gehört hat, vor allen Dingen in der Corona-Pandemie.
Ja, und wenn man dann auf die Publikationsliste schaut, ja, wer hat da alles mitgewirkt, dann findet man da keinen geringeren als einen gewissen Herrn Christian Drosten.
Ja, und ihr wisst halt, der Herr Drosten, Professor Drosten von der Charité, war einer der Hauptprotagonisten, die Bundesregierung damals, also noch unter der Frau Merkel und später dann unter dem Herrn Scholz, beraten haben und dort auch immer Tipps und Tricks, muss man ja mittlerweile auch schon sagen, Tricks verraten hat, der Einflüsterer der Politik gewesen ist, welche Restriktionen der Bevölkerung denn zuzumuten sind oder auch nicht. Und solche Menschen, solche Forscher haben quasi Informationen zurückgehalten, wie eine Viruslast gesenkt werden kann im Körper und auch wie infizierte Menschen dann ihre Autophagie durch Spermidin wieder auf Trab bringen können, sage ich jetzt mal so salopp.
Ja, Axel, wir gehen dahin, wo es weh tut, ja.
Wir
Also
gehen dahin, wo
das
es weh tut, richtig.
muss auch manchmal sein und man wundert sich, ja. Also man stolpert dann über solche Publikationen, die man erstmal natürlich sehr spannend findet und guckt dann, wo kommen sie her und siehe da, es beschäftigen sich Menschen mit solchen Themen, die, naja, die dann so ein bisschen ins Zwielicht kommen, ja, wo man dann schon ins Grübeln kommt. Also es ist ja nicht nur Spermidin. Also wir hätten ja viele Mittelchen gehabt, wo wir damals auch schon wussten, dass sie antiviral wirken, dass man sie einsetzt. Und es ist ja im Grunde nichts publiziert worden. Ja. Es ist ja der Bevölkerung damals überhaupt nichts gesagt. Ich habe in meiner Recherche, und ich habe ja diesen Immunschutzguide damals angefangen, den habe ich dann viermal erneuert, immer wieder ein neues Video gemacht. Und da bin ich ja auf ganz, ganz viele Substanzen getroffen. Ich bin auf ganz viele Experten getroffen. Ich bin auf ganz viele Themen getroffen, wo ich gedacht habe, boah, wenn das die Bevölkerung wüsste, was man alles tun kann, tja, dann bräuchte man vielleicht die anderen Dinge nicht, ja? Und Wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber wir wollen noch mal ganz kurz auf eine abschließende Studie eingehen, den Spermidin.
Jens, noch mal ganz kurz, bevor du auf die Studie eingehst, noch, muss ich noch mal kurz einen Einwurf. Auch zum Beispiel diesen Immunschutzguide, wir haben ihn auch schon mehrfach verlinkt. Schaut noch mal in unsere Podcast rein, in unsere Podcast-Liste, in die Shownotes. Da verlinken wir immer auch interessante Studien oder interessante Forschungsergebnisse und verweisen an der einen oder anderen Stelle auf Internetseiten, wo wir denken, da könnten noch gute Informationen sein. Das könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Also schaut da noch mal rein, da bekommt ihr bei uns hier einfach, glaube ich, ganz, ganz viel Informationen. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Themen habt, dann gerne auch immer per Mail an uns. So, Jens, und jetzt aber zurück zu der abschließenden Studie und dann habe ich aber auch noch ein, zwei Fragen.
Ja, spannend. Es gibt da so eine klinische Beobachtungsstudie. Das heißt, da hat man ein Dorf in Südtirol, hat man sich mal über 20 Jahre angeschaut. Und 2018 haben dann die Wissenschaftler, die das geleitet haben, dann die Studie dazu publiziert. Daten von 1995 bis 2015, indem man die Ernährungsgewohnheiten regelmäßig gecheckt hat. Die werden dort protokolliert seit 20 Jahren. Und das hat man dann statistisch mal aufbereitet und hat gesehen. Also insgesamt waren es 829 Menschen zwischen 45 und 84 Jahre alt, von denen 341 Personen gestorben sind. Und dann hat man das korreliert mit der Spermidinaufnahme. Ja, man hat sich also die Protokolle genau angeschaut und hat geguckt, wer hat viel Spermidin aufgenommen, wer hat wenig Spermidin aufgenommen. Und da kam eine ganz interessante Zahl dabei raus, nämlich, dass mehr gestorben wurde, wo weniger Spermidin aufgenommen wurde und weniger gestorben wurde, wo viel Spermidin aufgenommen wurde. In Zahlen ausgedrückt, im oberen Drittel der Spermidinaufnahme wurde nur 15% gestorben und im unteren Drittel, da wo so sehr wenig Spermidin aufgenommen wurde, da wurde zu 40,5% gestorben. Also das ist schon ein massiver Unterschied von über 25%. Ob es jetzt nur an dem Spermidin liegt, Fragezeichen. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Und man hat sich dann auch noch nebenher noch die Gedächtnisleistung angeschaut in einem anderen Studiendesign und hat auch da gesehen, dass die, die viel Spermidin aufnehmen, ein hohes Erinnerungsvermögen haben und die, die wenig aufnehmen, sehr, sehr ein geringes Erinnerungsvermögen. Das gilt auch für Aufmerksamkeit und andere kognitive Parameter, die man da üblicherweise in Studien entsprechend auch misst. Und jetzt stellt sich der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich die Frage, okay, wie komme ich jetzt an das Spermidin? Ich habe verstanden, ich kann es selber produzieren und wenn ich ein bisschen krank bin, dann produziere ich wahrscheinlich mehr davon. Wir können es über die Nahrung zuführen. Und haben aber nicht so allzu viele Lebens- und Nahrungsmittel, wo sehr viel Spermidin enthalten ist. Und die zwei, die wir nennen müssen, Axel, das ist einmal, sind das die Weizenkeime, die wir schon erwähnt haben. 354 Milligramm pro Kilogramm. Und interessanterweise Cheddar-Käse aus Großbritannien. Na, der Cheddar-Käse, der aus Großbritannien kommt, hat 199 Milligramm pro Kilogramm. Und dann haben Pilze, Erbsen, Muscheln, Kapern und so weiter, haben auch gewisse kleinere Mengen an Spermidin. Man kann die ja inzwischen auch als Kapsel bekommen, in Nahrungsergänzungsshops. Die Kapseln haben dann meistens 6 Milligramm. Und ja, wenn man das Ganze zum Beispiel auch mit Natto abdecken möchte, hier vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen zum Schluss. Also Weizenkeim hat 0,35 bis 0,4 Milligramm pro Gramm. Dagegen hat Natto 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Gramm. Cheddar hat 0,03 bis 0,02, also relativ gesehen wenig. Pilze haben noch ein bisschen was, aber dann kommt auch nicht mehr viel. Also der normale Käse bringt nichts, die Obstsorten bringen nicht viel. Innereien haben noch, ja, doch ein ziemlich hohes Spermidingehalt und ja, Kräuter so ein bisschen, aber das ist relativ zu vernachlässigen. Also hier haben wir vor allen Dingen Weizenkeim, Kräuterseiglinge könnte man noch nennen als Pilzart, Natto, Pilze insgesamt und Innereien. Genau.
Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, Jens, in welchen Nahrungsmitteln man das noch finden kann, wenn die ein oder andere Zuhörerin und Zuhörer jetzt denkt, wie kann ich das über die Nahrung zuführen? Haben wir gerade gesagt, schaut mal rein. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit unserer Spermidin-Folge für heute durch. Ja, also. Was ist zusammenfassend zu sagen? Ja, also Spermidin nimmt auch mit dem Alter ab und deshalb achtet darauf, dass ihr immer eine gute Zufuhr an Spermidin habt und euch auch bewegt. Wir hatten es eben gesagt, Jens hat es erwähnt, wenn man laufen geht, wenn man spazieren geht, schnelles Spazieren, wenn man überhaupt Sport treibt, das muss nicht laufen sein, schwimmen auch, Radfahren steigert den Spermidinspiegel. Schaut, dass ihr da gut aufgestellt seid. Hört auf jeden Fall nochmal hier unseren Podcast aufmerksam durch. Dann kriegt ihr auch viele Informationen dazu. Und wenn ihr das supplementieren wollt, der Jens hat es auch während des Podcasts auch mal erwähnt, man kann es halt einfach auch gar nicht zu hoch dosieren. Aber wir können hier auch keine Empfehlungen abgeben. Aber wenn ihr da mal was zusätzlich nehmen wollt, dann ja, dann erkundigt euch gut, schaut nach, geht auch mal in Kontakt mit eurem Arzt, weil von uns beiden hier, wir sind beide keine Ärzte, können keine Empfehlungen dazu geben. Ja, das soll's
Aber
für
ist natürlich ein Nahrungs- und Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, von daher kann man da schon Empfehlungen geben. Man hat sich bei Spermidin so auf 6 Milligramm Kapseln geeinigt. Auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, das kann durchaus mehr werden in Zukunft. Und wir können, wenn wir das in Vergleich zu den Lebensmitteln, zu dem Gehalt in Lebensmitteln sehen, dann ist man vielleicht bei den Nahrungsergänzungsmitteln vielleicht sogar schon etwas unterdosiert, ja, im Verhältnis zu zum Beispiel Natto oder Weizenkeim. Aber zum Abschluss, ich finde auch Spermidin ist wieder so ein Thema, wo wir ganz eindeutig sehen, dass wir die Gesundheit selber in der Hand haben. Ja? Gesundheit gibt es nicht in der Apotheke, Gesundheit gibt es durch den Lebensstil, Gesundheit gibt es durch Augen und offen weit öffnen und zuhören und anschauen, verstehen, implementieren in seinen Lebensstil. Und naja, dann klappt es auch vielleicht mit den 120 Jahren, Axel, wo wir hinwollen. Es gilt ja 122 Jahre und ich glaube 100,
64 Tage, ich habe es geguckt.
164 Tage zu schlagen, genau.
164 Tage. Ja, dann machen wir für heute hier mal Schluss und bedanken uns wieder bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich wieder bei dir, Jens, für die super Recherche, für das interessante Thema, das wir heute wieder hatten. Und wie immer da draußen, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Und bis zum nächsten Montag. Macht's gut. Tschüss.
Bye bye.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.